Ja, sehr geehrtes Publikum, herzlich willkommen zur heurigen Eröffnungslesung beim Sprachsalz. Mein Name ist Boris Schön. Wie jedes Jahr wird auch dieses Jahr das Festival wieder durch einen Tiroler Autor bzw. sonst auch Autorinnen, aber heute einen Autor eröffnet, und zwar Bernd Schuchter. Aus datenschutzrechtlichen Gründen entnehmen Sie bitte sämtliche biografischen Informationen seiner Homepage, Wikipedia, oder fragen Sie in einem persönlichen Gespräch. Bernd Schuchter ist eine ganz besondere Erscheinung in der Tiroler Literaturszene. Dies ist vor allem seinen vielen Funktionen geschuldet. So ist er nicht nur literarisch tätig, sondern auch im Sachbuchbereich. Er schreibt nicht nur, sondern ist auch Verleger des Limbus Verlags und ist auch in der Interessensvertretung der Autoren aktiv, als Vorsitzender der GAF, der Grazer Autorenversammlung Tirol. Was schreibt Bernd Schuchter alles? Er schreibt literarisch über Tirol, wie etwa in dem Roman Föhntage. Er schrieb über Vorarlberg, wo er einige Jahre lebte, wie etwa in Link und Lerke. Er schreibt Reiseführer für Insider, wie Abseits der Pfade oder die Gebrauchsanweisung für Tirol. Und er schreibt Essays über historische Figuren wie Jacques Callot oder Julien Euphry de la Mettrie, also Personen, die man fast vergessen hat oder komplett vergessen hat und die es lohnt, wieder entdeckt zu werden. Und heute hat er uns etwas ganz Besonderes mitgebracht, einen eigens für Sprachsalz verfassten Text. Ich bitte um einen Applaus und herzlich willkommen, Bernd Schuchter.
Ja, vielen Dank. Ich begrüße recht herzlich alle. Ich freue mich sehr, dass ich quasi das Festival eröffnen kann. Als heimischer Autor sozusagen. Danke an den Boris, danke an das ganze Sprachsalz-Team, dass ich eben heuer da eben da sein kann. Sprachsalz kenne ich natürlich seit Jahren schon und mag das Festival einfach seit Jahren, weil man so leger ins Gespräch kommt, man kann auf der Terrasse versumpern und man kann wirklich richtig gute Autoren entdecken. Und für mich ist es natürlich eine Ehre, dieses Mal eben Teil davon sein zu dürfen. Ich habe mir eben gedacht, wo ich darüber nachgedacht habe, was für ein Buch ich lesen will, habe ich mir eben was Spezielles überlegt, weil die aktuellen Ereignisse einfach, die politischen Ereignisse, nicht spurlos an einem vorbeigehen. Und Sie werden sehen, warum ich historische Themen immer wieder aufgreife. Das ist für mich meistens eine Folie einfach, um sehr heutige Dinge die Analogien herzustellen. Und das finde ich einfach auch das Spannende, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, dass die Geschichte sich ja oft wiederholt und dass man aus Vergangenem sehr viel fürs Jetzt, für die Jetztzeit lernen kann. Es ist selten, dass ein Mensch weiß, was er eigentlich glaubt, schreibt Oswald Spengler in seinem epochemachenden Werk Der Untergang des Abendlandes. Und es scheint, als wäre die Menschheit in den letzten 100 Jahren über die karge Weisheit dieses Satzes nicht recht hinausgekommen. Im Jahr der Erstveröffentlichung 1918 war die Welt im Umbruch und auch heute mehren sich die Zeichen, dass wieder ein großer Umbruch bevorsteht. Wir leben in politisch bewegten Zeiten und mir schaudert es jedes Mal, wenn ich das Radio aufdrehe oder Nachrichten im Fernsehen verfolge. Mord, Krise, Elend. Drei Begriffe, die mich vor allem in meinen Büchern über den Kupferstecher Jacques Callot und den Gott sei bei uns der französischen Frühaufklärung Julien Auffray de la Mettrie nie losgelassen haben, die mich ständig begleitet haben. Mord, Krise, Elend. Das war vor 400 Jahren so, vor 250 Jahren, das ist auch heute noch so. Mord, Krise und Elend. Als wäre das etwas Menschliches, dem man nicht entrinnen kann, eine Naturnotwendigkeit oder Schicksal, jedenfalls aber Gottes Wille, Deus vult, Gott will es. Das war nämlich der Leitspruch der Mächtigen zu Zeiten Jacques Callots, in denen der Einzelne nichts, die Macht von Einzelnen aber alles zählte. Der 30-jährige Krieg, dessen Beginn sich heuer zum 400. Mal jährt, war in diesem Sinn vielleicht auch eine Epochenwende, denn erstmals in der Geschichte der Menschheit regte sich das zarte Pflänzchen des Individualismus, eine Ahnung von einem selbstbestimmten Leben, das nicht von Geburt an vorbestimmt ist, sondern für das man sich vielleicht selbst entscheiden kann, geworfen in sein Leben und in seine Umstände. So sieht es zumindest Jacques Callot, der auszieht aus der lothringischen Provinz, in die er hineingeboren wurde, um im Italien der Spätrenaissance ein großer Künstler zu werden. Es wird erzählt, Callot sei fromm bis zur Frömmigkeit gewesen. Täglich habe er bei den Franziskanern die Frühmesse besucht, regelmäßig habe er gebetet. Vom Vater wie fünf seiner Brüder zum Priester vorgesehen wurde er schließlich Künstler. Gebetet habe er, Gott möge ihn vor Sünde bewahren und in jenem Beruf, den er einst ergreifen würde, vor allen anderen auszuzeichnen. Außerdem bat er darum, 43 Jahre alt zu werden. Nun, wie es mit der Sünde steht, darüber verraten die Quellen nichts. Die beiden anderen Wünsche wurden Jacques Callot aber erfüllt. Er sollte tatsächlich ein großer Künstler werden und sein Leben schließlich im Alter von 43 Jahren beenden. Aber das ist alles natürlich reine Fiktion und gehört ins Reich der Legenden und Mythen. Und gerade in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges wird es üblich, dass die Kunst zur bloßen Dienerin der Propaganda der Mächtigen wird. Auch Callot schafft seine Meisterwerke zum Teil in Auftrag der Adeligen und des Klerus, nicht ohne auch Kunst zu schaffen. Aber war es jemals anders? Chemnitz und der Krieg, der gerade um die rechte Meinung tobt, verändern derzeit unsere Wahrnehmung von Wirklichkeit. Ein Verfassungsschützer bezweifelt die Echtheit von Hetzjagden und eine Kanzlerin schweigt. Das kennen wir aus Österreich. Aber ich möchte mich nicht wundern müssen, was alles noch möglich sein wird, wie ein ehemaliger Präsidentschaftskandidat einmal in die Mikrofone gesprochen hat. Künstler und Literaten beschleicht oft das Gefühl einer gewissen Ohnmacht, dass sie so abgelöst von der restlichen Gesellschaft, die sie nicht versteht, erscheinen. Aber das ist nicht so. Gerade beim Heuring Sprachsalz Literaturfestival könnte es daher nicht nur um literarische Dinge gehen, sondern auch um politische. Mit Serhii Sadan aus der Ukraine und Andrei Stasiuk aus Polen nehmen zwei Autoren am Sprachsalz teil, mit denen man vermutlich sehr leicht darüber ins Gespräch kommen könnte, was in ihren Herkunftsländern alles falsch läuft, warum sich die Leute nach rechts bewegen und weshalb sich so viele Menschen nach einem starken Führer sehnen. Die Ukraine und Polen sind mir persönlich deshalb nah, da mein Roman Föhntage sowohl ins Ukrainische als auch ins Polnische übersetzt wurde und ich diese Länder auch bereist habe. Vielleicht kann man dort schon beobachten, in welche Richtung sich auch Österreich entwickelt. Ich lade jedenfalls die Besucherinnen und Besucher des diesjährigen Sprachsalz Literaturfestivals ausdrücklich ein, abseits der angenehm verbrachten Zeit bei einem Cocktail an der Bar, in der sanft schmeichelnden Sonne auf der Terrasse oder beim legendären Sprachsalz-Dinner am Samstagabend darüber nachzudenken, wozu Literatur auch noch taugen könnte. Und zwar nicht nur dazu, im Nachhinein die Trümmer und Scherben zu erklären, die hasardierende Politiker und Ideologen hinterlassen haben. Mein Vater, der heute hier ist, hat mich früher öfters gefragt, warum denn die Studenten sich nicht empören und auf die Straßen gehen, um zu protestieren. Wofür? Wogegen? Worum geht es? Um es mit Zahlen aus der Zeit Callots zu bebildern. Die Zeit des Dreißigjährigen Krieges war, so lernen wir in der Schule, eine Zeit des unversöhnlichen Glaubenskonflikts zwischen Protestanten und Katholiken. Der Krieg selbst ein Kampf um den rechten Glauben. Dass dem nicht so war, bezeugt eine beliebige Soldliste aus jener Zeit. Ein bayerisches Regiment, dessen Zahlen man kennt, das über 1644 Soldaten verfügte, bestand aus 534 Deutschen, 217 Italienern, 54 Polen, 51 Slowenen, 26 Griechen, 24 Burgundern, 24 Lothringern, 18 Dalmatiern, 15 Franzosen, 14 Böhmen, 11 Spaniern, 5 Ungarn, je 2 Kroaten und Schotten, je einem Sizilianer und Iren und sogar 14 Türken. Man sieht, es geht anscheinend eher darum, wer wann von wem profitiert und weniger um Ideologie. Wallenstein, der berühmteste Feldherr der Zeit, hat dieses wahrhaft machiavellistische Bewusstsein wohl am besten verinnerlicht. Er schuf sich durch geschickte Ankäufe ein zusammenhängendes Herrschaftsgebiet und rüstete auf eigene Rechnung ein Söldnerheer aus, das er dann zu einem guten Preis an den Kaiser weitervermietete. Sein Clou bestand nun darin, dass er sein Heer, im Winter wurde damals in den Ausläufern einer kleinen Eiszeit aus klimatischen Gründen nicht gekämpft, quasi in der Nebensaison, wie das die Tiroler Touristiker nennen würden, nicht einließ, sondern in Sold beließ. Den Sold gaben die Soldaten in seinem Reichsgebiet aus und davon profitierten die Bäcker und Schuster, die Dirnen ebenso wie die Wundärzte, Schmiede und Lohnschreiber, die es damals noch gab, denn die meisten Soldaten waren Analphabeten. Die ganzen kleinen Profiteure mussten natürlich ebenfalls Steuern zahlen und da Wallenstein als Landesherr Nutznießer dieser Steuern war, freute er sich wohl schon bald über seinen Einfall, ein derart einfaches, aber einträgliches System erfunden zu haben. Bei so viel Kaltschnäuzigkeit und Profitorientierung schnappen wir heute nach Luft. Aber fragen Sie sich selbst, ist es heute anders? Scheinbar geht es in den Debatten um nicht angepasste Migranten oder bildungsferne Türken, Tschetschenen oder Afghanen. Geht es um die rechte Meinung? Oder geht es um das Menschliche, das Callot in seinen Kupferstichen so meisterhaft abzubilden wusste, etwa in seinen Serien der Bettler oder der Gobbi, also der Buckligen? Gerade im Hässlichen des Alltags schuf er so etwas wie Würde für den einfachen, schlichten Menschen. Seine Bettler sind ausdrucksstarke, individuelle Persönlichkeiten und gerade dieser Sinn fürs Abseitige und Groteske ist mit ein Grund, warum Jacques Callot im Gegensatz zu den vielen, vielen anderen immer noch relevant ist. Und natürlich wegen seines Blickes in eine unsichere, abgründige Zukunft. Homo homini lupus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Und auch hier Mord, Krise und Elend. Exemplarisch für Callots Schaffen ist der Radierzyklus Die großen Schrecken des Krieges, die wir Nachgeborenen wie eine Anklage wider die Sinnlosigkeit des Krieges an sich lesen wollen. Aber war das auch die Intention Callots oder ging es ihm um bloße Propaganda? Denn es scheint, als wäre die Zeit des Dreißigjährigen Krieges nur einem Gesetz unterworfen, dem Blut, das fließen soll. Selbst Luther soll dem Krieg als Geisel Gottes für die Sünden des Menschen betrachtet haben. Das Erstaunliche bei den Blättern Callots bleibt die Tatsache, warum er den Strafarten derart große Bedeutung beimaß, dass er ihnen ganze 5 Blätter widmete. Es gibt in diesem Zyklus eben 5 Blätter, die sich mit Strafarten für Soldaten beschäftigt haben. Das muss man sich so vorstellen. In der damaligen Zeit ist das ja ein ganz festgefügtes System. Die Soldaten sind zum Kriegsdienst meistens gepresst worden durch Söldner oder durch andere Soldaten, die durch die Dörfer zogen und die Leute unter Druck setzten. Viele Bauern flüchteten ja in die Wälder, um nicht zum Dienst gepresst zu werden. Und in erster Linie geht es nachher eben darum, die Moral der Truppe aufrechtzuerhalten. Nicht? Also die Strafarten sind nicht gedacht als Abschreckung für den Feind, sondern für die eigenen Soldaten. Also, und jede Verfehlung hat natürlich auch eine entsprechende Strafart. Also wenn man in Glaubensdingen fehlgeht, wird man verbrannt. Wenn man, wenn man feige ist in der Schlacht, dann wird man 4 geteilt. Ganz verschiedene Sachen. Es war eine schöne, austarierte Zeit. Und es ist erstaunlich, dass der Mensch oft eben seine Kreativität zu so unnützen oder zu so barbarischen Dingen einsetzt. Wer wollte diese Betonung auf Ordnung der Sitte aus Angst vor Bestrafung? Callot oder die lothringische Obrigkeit, seine bekannten Brüder und Förderer im franziskanischen Orden von Nancy oder etwa der französische König, der mit den Augen seines Kanzlers Kardinal Richelieu auf Lothringen schielte? War das eine vorausgeschickte Drohung an die kommenden Untertanen, denn immerhin erschien der Zyklus Die großen Schrecken des Krieges im Verlag von Callots Jugendfreund Israel Aurier in Paris des Jahres 1633 mit dem Privileg des Königs, wie ausdrücklich auf dem Titelblatt vermerkt ist. Erschienen die Blätter auch im Auftrag des Königs, des Kardinals? Wollte Callot nur abbilden, was ohnehin jeder Bauer und jede Hure wusste? Oder zeichnete er im Auftrag einer wie auch immer gemeinten Propaganda, die durch künstlerische Mittel zeigen wollte, dass die Macht der Herrschenden über der sinnlosen Existenz der Einzelnen steht? Als ob man das den einfachen Soldaten überhaupt vermitteln hätte müssen. Die wussten nur zu genau, dass jede Verfehlung, welcher Art auch immer, bestraft wurde, mit einer Härte, die man sich in heutigen, scheinbar humaneren Zeiten gar nicht vorstellen kann. Aber ist diese Zeit tatsächlich so weit von den unseren entfernt sind, die Menschen von damals roher gewesen, ungeschlacht und ungebildet und deshalb so empfänglich für die ganzen Grausamkeiten, deren willfährige Helfer die meisten dann auch waren. Angesichts der Gräuel etwa des Nationalsozialismus, der Schilderungen aus dem Ersten Weltkrieg, den Kriegen in Korea oder Vietnam bis hin zum Irak und dem heutigen Konflikten in Syrien, scheint diese Frage nicht zu beantworten, oder doch? Der englische Philosoph Thomas Hobbes sprach als Zeitgenosse Callots, der die Abgründe jener Jahre sehr gut kannte, von einem Krieg aller gegen aller gegen alle und davon, dass der Mensch dem Menschen ein Wolf sei. Der Staat aber, die Herrschenden, waren für ihn ein Leviathan, ein alles verschlingendes Ungeheuer, das ohne Unterlass nach Blut dürstete. Was aber, wenn Callots Blätter einen ganz anderen Auslöser hatten, einen, wenn man so will, zutiefst humanistischen, geschult an seinen Lehrjahren in Rom und Florenz, als er mit den klügsten Köpfen der ausklingenden Renaissance verkehrte Gespräche mit Galileo Galilei führte, vielleicht ein Ideal lieben lernte, das eben nicht auf Tod und Unterdrückung gründete. Gerade in Callots Darstellung der dumpfen Masse, die Gewalt ausübt, lenkt er den Blick auf den Betrachter, den Einzelnen, der sich, so es nach seinem Gewissen geht, abwendet, nicht mitmacht, nicht Teil dieses Gemetzels wird. Was, wenn Callot durch die Darstellung der vielen nur den Einzelnen im Sinn hatte, das Individuum, ein Begriff, den es zu Callots Zeiten noch gar nicht gab? Und was können wir heute aus dieser Geschichte lernen? Vielleicht, dass es keine einfachen, eindimensionalen Antworten gibt und dass es nicht immer einfach ist, auf der richtigen Seite zu stehen. Ein Plädoyer für mehr Humanismus, für mehr Individualismus schadet jedenfalls nie. Entscheidet man sich im Zweifelsfall für die Ironie. Wie Herr Maschine, also Julien Aufray de Lametrie, der nach seinem wohl berühmtesten Schrift L'Homme Machine, also der Mensch, eine Maschine, bald so genannt wurde und eben diese Bezeichnung als Ehrenbezeichnung rasch gerne für sich selbst beanspruchte. Sein bevorzugtes Stilmittel war eben die Ironie, vielleicht um so leichter der Verfolgung durch seine Widersacher zu entgehen, was ihm letztlich nicht gelang. Er musste flüchten, zuerst nach Leiden in den Niederlanden, später ins Exil an den Hof Friedrich II., des Philosophenkönigs, ehe der ebenso berühmte wie absurde Pastetentod ihn mit nur 42 Jahren aus dem Leben riss. Aber auch das, auch dieses Leben ist vielleicht ein Mythos, bloße Propaganda, um mit dem wahrlich wunderlichen Leben und Sterben des Julien Aufray de Lametrie, wie mein Buch im Untertitel heißt, zu zeigen, dass selbstständiges Denken gefährlich ist und man dem Vorbild dieses Radikalinskis besser nicht folgen soll. Und was es mit diesem berühmten Pasteten dort auf sich hat, darum geht es jetzt. Lametrie war kompromisslos ehrlich zu sich und seinen Lesern und wurde dafür verabscheut. Von den Theologen und Gläubigen ohnehin, fast mehr aber noch von denjenigen, die eigentlich seine Verbündeten hätten sein sollen, den Intellektuellen und Denkern der Aufklärung, die mit ihren empirischen Arbeiten die Menschen aus eben jener Unmündigkeit befreien wollten, in der sie von den Institutionen der Kirche über Jahrhunderte gehalten wurden. Sie waren überzeugt, dass Wissen und Bildung für jeden Menschen möglich und dass es nur eine Frage der Erziehung sei, jeden Menschen, ob Bäcker, Bauer oder Soldat, erkennen zu lassen, was bis dahin nur wenige erkennen konnten, dass der Mensch frei sei und ein Recht habe, sein Glück zu machen, ohne daran durch wen auch immer, einen Staat, einen Herrscher oder durch die Willkür Einzelner, gehindert zu werden. Das war das große Versprechen der amerikanischen Revolution, die zu Lametries Zeiten noch bevorstand. Die französische Revolution sollte erst knapp 40 Jahre nach Lametries Tod ihren schließlich verhängnisvollen Lauf nehmen. In diesen Jahren begann Jean-Jacques Rousseau sein epochemachendes Werk Der Gesellschaftsvertrag mit den Worten: Der Mensch wird frei geboren und überall ist er in Banden. Mancher hält sich für den Herrn seiner Mitmenschen und ist trotzdem mehr Sklave als sie. Wie hat sich diese Umwandlung zugetragen? Ich weiß es nicht. Lametrie beantwortete die Frage nach seiner Art mit Büchern. Unermüdlich schrieb er gegen jede Art der Ignoranz an und darnte sich dabei mit der Kappe des Narren. Er lebte in Potsdam am Hof des Philosophenkönigs Friedrichs II., der ihm als einziger in Europa noch Asyl gewährte. Doch dieses Asyl war nicht nur Exil, sondern mehr ein goldener Käfig und das Vögelchen Lametrie wurde auf Schritt und Tritt überwacht. jeder Gesang des Vögelchens, und wäre es ein Krächzen, wurde aufmerksam wahrgenommen und auf die Waagschale geworfen. Es ist paradox. Obschon isoliert und eigentlich machtlos, verbreiteten Lametries Worte und Gedanken in ganz Europa Schrecken, da sie an den Grundfesten der üblichen Ordnung rüttelten. So scheint es, fast panisch reagierten Konservative wie Liberale auf seine neuesten Streiche, auf die Streiche des Narren von Potsdam. Des Narren. Denn mehr war Lametrie am Hofe des Königs nicht, ein Possenreiser und Unterhalter, der dem König vorlas und anzügliche Witze erzählte. Es wird berichtet, dass die beiden in ausgelassener Stimmung es überaus gutierten, ihren gegenseitigen Flatulenzen zu lauschen, ganz zum Missfallen der hin und wieder anwesenden Hofdamen. Nun, als Aufklärer schätzten die beiden wohl die regelmäßige Verdauung ebenso hoch wie das Florettspiel mit Worten, als das Michel de Montaigne die Rhetorik einmal bezeichnete. Dabei ist das alles gelogen. Üble Nachrede von Lametries Feinden, die seinen Ruf zerstören wollten und denen das auch gründlich gelang. Weder gaben sich Friedrich II. Und sein Vorleser bei ihren Treffen irgendwelchen Obszönitäten hin, sieht man einmal von oft übermäßigen Weingenuss ab, noch hätten sich irgendwelche Hofdamen darüber mokieren können. Die geistige Tafelrunde rund um Friedrich war eine reine Herrenrunde. Damen waren nicht erlaubt, es war frauenfernes Gebiet. Aber das Ende. Julien Offray de Lametrie, Herr Maschine, in ganz Europa gehasst und verfemt, starb am 11. November 1751. Zumindest wurde er an diesem Tag, das notierte die französische Kirche zu Berlin, in ihrem Sterberegister begraben. Am 11. November 1751 starb Jules Offray de Lametrie im Alter von 42 Jahren, gebürtig aus Saint-Malo, beerdigt am 11. November 1751 auf dem Kirchhof der Friedrichstadt. Der Papst der Ungläubigen, wie er von seinen Feinden genannt wurde, fand also seine letzte Ruhe in geweihter Erde und das entgegen seinem ausdrücklichen Willen, da er lieber ohne jedes Zeremoniell in der Erde eines Berliner Gartens verscharrt worden wäre. Der Säulenheilige der französischen Aufklärung, Voltaire, schien ein ausgesprochener Feind Lametries gewesen zu sein. In mehreren Briefen aus Berlin, die er später allesamt überarbeitete und verfälschte, was vielleicht ein Hinweis auf die doch nicht so liberale Zensur am Hof Friedrichs II. Sein mag, zog er über Lametrie, der sich, nun endlich tot, nicht mehr wehren konnte, mehr oder weniger derb her. Gegenwärtig haben wir einen Disput darüber, ob er als gläubiger Christ oder als gläubiger Arzt gestorben ist. Man hat seinen Körper aufgedunsen und fett wie ein Fass in die katholische Kirche getragen, wo er zu sein sich wohl wundern wird. Was war passiert? Ausgerechnet auf dem Genesungsfest des französischen Gesandten Lord Dirconel, dessen Arzt Lametrie war und den er in den Wochen zuvor geheilt hatte, ereilte den kleinen Bretonen sein Schicksal. Der Preußenkönig Friedrich soll noch versucht haben, Lametrie von der Teilnahme am Fest abzuhalten, als hätte er geahnt, dass sein Protégé Übles drohte. Oder hat er etwas gewusst, was die Biografen nicht wussten oder nicht wissen, wie dem auch sei? Aus einer Laune oder aus purem Eigensinn heraus nahm sich Lametrie vor, allein eine ganze Pastete zu essen, als wollte er, wie er es in seinen Büchern beschrieben, beweisen, dass der Mensch eine bloße Maschine sei, der man alles zumuten könne. Was es genau war, kann man nicht mehr feststellen, ob die Pastete nun vergiftet oder schlicht verdorben war. Lametrie ging es schlecht. Der Legende nach ließ er sich nicht beirren und entgegen wohlmeinender Ratschläge anderer sich mehrmals zur Ader, was seinen Körper entkräftete und schließlich zum Tod führte. Die Maschine hatte sich aufgehört zu drehen. Hatte aufgehört, sich zu drehen. Das war auch ein Satzdreher anscheinend. Er hat natürlich die Ratschläge der vielen anwesenden Ärzten ist er nicht gefolgt, weil er die anderen Ärzte, die haben ihn gehasst und er sie natürlich. Also, und deswegen hat er sich natürlich absichtlich genau das Gegenteil gemacht. Damals hat man ja den Aderlass für alles verwendet, vermutlich auch bei Schnupfen. Es ist irgendwie tröstlich, dass sich da doch was entwickelt hat in der Wissenschaftsgeschichte. Und welche Relevanz hat das heute? Lametries Materialismus nimmt vieles vorweg. Er engagierte sich als Arzt, als Sozialreformer und äußerte sich zu Fragen der Hygiene, versuchte sich als Psychologe und ahnte die Psychoanalyse voraus, schrieb über Gewissen und das Schuldgefühl. Vor allem aber schrieb er gegen den Aberglauben eines geoffenbarten Gottes an. Seine Richtschnur war die Erfahrung, die Beobachtung. Und damit trifft er sich auch mit Jacques Callot. Vor ein paar Tagen wurde im ORF die Meldung verbreitet, Es gebe nun keine Zweifel mehr an der Wundertätigkeit der bereits selig gesprochenen Mutter Teresa. Denn ein Wunder muss ja für die Selig- und Heiligsprechung nachgewiesen werden. Mutter Teresa habe, so der Beitrag, nachdem in ihrem Namen gebetet worden sei, die an einem bösartigen Eierstocktumor leidende Monika Besra geheilt. Am 5. September 2018 jährte sich dieses Wunder zum 20. Mal. Zugleich war es der 21. Todestag von Mutter Teresa. Wie heilig muss man sein, wenn man sogar quasi mit dem kalten Händchen aus dem Grab heraus nach seinem eigenen Tod noch Heilungen vollbringt? Das nenne ich tatsächlich ein Wunder. La Mettrie jedenfalls hätte sich über diese Anekdote köstlich amüsiert. Das Thema selbst machte er aber nicht lächerlich. Er nahm den Aberglauben sehr wohl ernst. In seinem L'Homme Machine gibt es dazu eine sehr berühmte Stelle. Es ist nicht unsere Aufgabe, derart bedeutsame Streitigkeiten zwischen euch zu schlichten. Non nostrum inter vos tantas componere dites. Diesen Satz zitierte ich einst gegenüber einem meiner Freunde, einem Franzosen und ebenso freien Pyrrhonisten wie ich, der als Mann mit großen Talenten ein besseres Schicksal verdient hätte. Er gab mir darauf eine äußerst denkwürdige Antwort. Zwar ist richtig, dass das Für und Wider die Seele eines Philosophen nicht beunruhigen soll, der weiß, dass nichts mit einer Klarheit erwiesen ist, die ausreicht, um zu einer einheitlichen Auffassung zu nötigen, und dass es sogar bei den indikativen Ideen so ist, dass die einen, die sich hier anbieten, auf der Stelle durch andere, die dort auftauchen, durchkreuzt werden. Dennoch ist auch richtig, dass die Welt niemals glücklich sein wird, wenn sie nicht atheistisch ist. Die Begründung, die dieser entsetzliche Mensch gab, lautete wie folgt: Wenn der Atheismus allgemein verbreitet wäre, wäre die Religion samt allen ihren Ablegern vernichtet und mit der Wurzel ausgerottet. Keine Kriege mehr wegen ihr, keine Soldaten mehr wegen ihr, keine schrecklichen Soldaten mehr. Die Natur, zuvor verseucht vom Gift des Heiligen, hätte ihre Rechte und ihre Reinheit wiedererlangt. Die befriedeten Menschen würden nun taub gegen jede Einflüsterung allein der spontanen Stimme ihres authentischen Ichs folgen, der einzigen, die man nicht ungestraft missachten kann und die einen durch die Übung angenehmer Tugenden zur Glückseligkeit führt. Der entsetzliche Mensch, von dem La Mettrie hier schreibt, ist natürlich er selbst. Und wie sehr ist er zu bedauern, dieser Mann von großen Talenten, dass ihm kein glücklicheres Schicksal vergönnt war. Seine Gedanken aber überdauern die Jahrhunderte. Und dieser Zwiespalt, dieses Für und Wider, ist nach wie vor ungelöst. Nun, auch wir befinden uns in einem Glaubenskrieg zwischen unterschiedlichen Meinungen. Das macht Jacques Callot ebenso aktuell wie Julien Offray de La Mettrie. Geradezu hysterische Ausmaße nimmt die Emotionalisierung der Massen an, wenn einzelne Betroffenheitsereignisse über die sozialen Medien viral gehen. Heute ist es Chemnitz, was ist es morgen? Vielleicht sollten wir die Welt ein wenig nüchterner betrachten und angesichts der Debatten um Migration, Glauben und Fremdenhass daran denken, dass Migration zur Menschheitsgeschichte dazugehört. Vielleicht sollten wir versuchen, im Gegenteil niemanden auszuschließen, niemanden ohne triftigen Grund abzuweisen, weder an einer Staatsgrenze noch an einer Herberge wie ein Hotel, das im besten Sinne ja ist. Vielleicht denken wir auch an die Ente von Jacques de Vaucanson, die den Buchumschlag meines Herrn Maschine ziert und die Erkenntnis, die La Mettrie daraus gewonnen hat. Und damit schließe ich, wenn ich die Stelle finde. Es ist nämlich nicht so, dass La Mettrie ein Einzelner gewesen wäre, sondern er war natürlich auch einfach Kind seiner Zeit. Und er nahm ja ganz viele Dinge vorweg, die auch damals einfach Common Sense war. Und so hat man ja etwa einen Schachspielenden Dirken erfunden, bis man dann draufgekommen ist, also ist an alle Höfe Europas herumgereicht worden, bis man draufgekommen ist, dass ein Profi-Schachspieler im Inneren der Maschine sozusagen gesteckt ist. Im Laufe der vielen, vielen Jahre mehrere Schachspieler, der hat auch sehr kleinwüchsig sein müssen, aber es ist sehr lange nicht, es war eine verrückte Zeit, wenn man das bedenkt. Und so hat man halt eben viele Sachen eben ausprobiert und natürlich der alte Pygmalion-Mythos, dass man eben oder auch der Golem, im jüdischen Prag, dass man eben einen Menschen schaffen will. Das ist halt die menschliche Hybris, dass man irgendwann selber zum Schöpfer werden will und das Gott gleich zu tun. Lametrie, war Kind seiner Zeit, genauso wie Jacques de Vauc und so, ein Universalgelehrter, der alles Mögliche gemacht hat und in seiner Zeit berühmt war. Und der eben die mechanische Ente erfunden hat. Im Jahr 1738 stellt Vaucanson der Öffentlichkeit seine künstliche Ente vor, ein Wunderwerk der Technik, das aus über 400 Einzelteilen besteht. Sie kann mit den Flügeln flattern, schnattern, Wasser trinken, sogar verdauen. Die Körner, die sie pickt, werden durch einen komplizierten Mechanismus auch wieder ausgeschieden. Dazu erfindet Vaucanson den ersten biegsamen Gummischlauch der Geschichte, der als Darm dient. Wenn man mit Vaucanson künstliche Tiere erschaffen kann, warum dann nicht auch mit Lametrie einen künstlichen Menschen, da doch alles Leben sich nur graduell unterscheidet? Lametries Gedanken sind nicht so solitär, sie sind Frucht seiner Zeit. Umso weniger verständlich ist es, dass Lametrie von seinen Zeitgenossen so verdammt und verflucht wird, dass sein Name heute nahezu vergessen ist. Lametrie und Vaucanson nehmen nicht nur die moderne Bionik vorweg, die Möglichkeiten moderner Robotik, sondern sie untersuchen auch die Grenzgebiete des Menschlichen schlechthin. Ab wann ist ein Mensch ein Mensch und welche Voraussetzungen müssen dafür gegeben sein? Oder anders gefragt, wenn es nur graduelle Unterschiede zwischen den Lebensformen gibt, worin besteht der Unterschied zwischen Mensch und Tier? Lange Zeit vor Darwin gelingt Lametrie damit eine Analogie, die der Zeit voraus ist, bis hin zur Annahme, dass ein Affe, lehrte man ihn die menschliche Sprache nur ausdauernd und genau diese auch erlernen könnte. Der biblische Unterschied zwischen Mensch und Tier wird bei Lametrie schlicht aufgehoben. Er schreibt, einige Tiere sind in der Lage, sprechen oder singen zu lernen. Sie behalten Melodien und Klänge so zuverlässig wie ein Musiker. Andere Tiere, die indessen mehr Geist aufweisen, wie etwa der Affe, sind dazu nicht in der Lage. Woran sollte das liegen? Wenn nicht an einer Unzulänglichkeit ihrer Sprachorgane, ist diese Unzulänglichkeit aber derart im Bau der Organe begründet, dass man sie nicht beseitigen kann? Kurz, sollte es grundsätzlich unmöglich sein, diesem Tier eine Sprache beizubringen? Ich meine, nein. Danke.